Ich stehe für attraktiven, begeisternden Fußball. Ich glaube, die Leute in Gladbach wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch natürlich dazu passen.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Borussia verpasst leider den dritten Sieg in Folge, aber immerhin kommen wir mit einem Unentschieden raus aus dem Spiel gegen den Corona-geplagten VfB Stuttgart. Ja, ist ein weiterer Punkt Gewinn oder sind es zwei verlorene Punkte? Darüber werden wir jetzt gleich hier ausführlichst natürlich sprechen hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, grüße Boris, hi.
Hi Kevin.
Und Fabian, hi, grüße.
Hi, grüß dich. Gute Leistung, ein Punkt. Naja, was kann man damit anfangen?
Also eher zwei verlorene Punkte, sagst du.
Vielleicht für das gestrige Spiel zwei verlorene Punkte, aber für das Gefühl, für das gesamte Gefühl für die Saison, eigentlich trotzdem jetzt, also zwei verlorene Punkte, aber kein schlechtes Gefühl. Ich glaube, damit würde ich es mal einfach stehen lassen.
Ja, absolut. Es ist halt so ein absolutes, ist eigentlich schon nervig, das Spiel, fände ich schon, sehr in der Art und Weise, weil man hätte sicherlich mehr, also es war ein verdientes Unentschieden so, ne? Also Stuttgart hat dafür, dass die da wirklich mit so einer Rumpfelf angetreten sind, super gekämpft und auch das Tor war super und so weiter, alles okay. Aber wir haben echt gut gespielt. Die ganze Darstellung des Spiels war gut. Man hat gemerkt, die Mannschaft wollte und so weiter. Aber es ist trotzdem, am Ende sind das halt die Punkte, die sind halt unter Umständen dann eben halt die einem richtig wehtun, ne? Weil das Spiel hätte man eigentlich unter normalen Umständen so auch wie der Start des Spiels gelaufen ist, hätten wir das Spiel locker gewinnen müssen.
Ja, ich meine, der Start war doch wirklich richtig, richtig gut. Ne? Also wie du sagst, natürlich dann klasse Tor von Stuttgart, aber natürlich auch, zu weit gehört dazu, wie Adi Hütte auch sagt, von 10 Versuchen 9-mal trifft er den nicht ansatzweise. Und Jan Sommer dann vielleicht auch die paar Zentimeter zu klein in so einer Situation.
Aber am Ende war das ein geiler Schuss. Also das muss man sagen. Also ich meine, das Hauptproblem war halt einfach, dass der 10 Meter frei um sich herum frei hatte. Das war aus meiner Sicht das größte Problem. Aber wie der den genommen hat, wie der geguckt hat und dann einfach mal reingejagt hat. Also ich konnte Lothar Matthäus jetzt nicht verstehen. Der versucht hat die ganze Zeit irgendwie ein bisschen Jan Sommer da ein bisschen die Schuld reinzuschieben. Also ich fand, der Schuss war einfach sau gut und gut gesprungen, der Ball. Und dann auch schön eingeschlagen. Also Sonntagsschuss.
Ganz interessant fand ich auch Hütter dazu. Er meinte wohl so nach dem Motto, in der Situation, als der Mavropanos den Ball bekam, diese 25, 30 Meter vor unserem Tor, dachte er noch so, ja, dann schieß doch halt. Weil das ist, ich finde es auch immer, also in solchen Situationen, die gibt es ja in jedem Spiel 10-mal oder so. Und da steht auch nie einer in der Regel dem Spieler direkt auf dem Knochen, sag ich mal. Weil du dann natürlich auch Gefahr läufst, dass du aus dem Spiel genommen wirst durch ein einfaches Dribbling. Und wahrscheinlich ist die Gefahr ist statistisch betrachtet wahrscheinlich niedriger, wenn man ihn dann schießen lässt aus so einer Position. Aber ja, am Ende muss man dann vielleicht so ein Gegentor in der Saison auch einspeisen, ne?
Auf jeden Fall. Und genau das wollte Adi Hütter, glaube ich, auch damit ausdrücken. Ich meine, Lothar Matthäus hat das schön analysiert und gesagt, ja, hier, da muss Borussia schneller angreifen, da müssen sie drauf, da müssen sie beim Mann sein und da muss einer bei Mavropanos sein. Ich glaube, Hütter ist da gar nicht so mitgegangen mit seiner Kritik. Hütter hat da gedacht, naja, wir stehen halt so, dass wir spätestens ab 25 Meter vorm Tor da sind und attackieren können. Und genau so war es ja bei Mavropanos. Bis 25 Meter vors Tor wäre Kone da gewesen. Ja, dass der aus 30 Metern halt abzieht, gut, das passiert dann halt mal und genau das ist dann eben der Gedanke, dann schieß halt mal, aber ja, da kriegst du dann einen in der Saison von aus 30 Metern und das war's dann.
Es war ja halt auch geil, ne? Weil das Spiel war ja bis dahin so krass eindeutig, also wir waren ja so gut im Saft drin, wir haben die so früh abgekocht, wir haben alles ja richtig gemacht eigentlich und dann wirklich mit diesem allerersten Ball wurde ich dazu, nee, das ist nicht dein Ernst. Also man fühlte, aber um ehrlich zu sein, das war jetzt nicht so wie teilweise sonst bei Borussia, wo man das Gefühl hat, dann kommt so ein Schuss und damit ist der ganze Laden direkt, kippt sofort und die Mannschaft weiß überhaupt nicht, was Sache ist, sondern gefühlt haben die danach Mund abputzen, weitermachen und schnell wieder Ruhe reinbekommen und auch schnell wieder sortiert Fußball gespielt. Also deshalb, ich war ja auch super froh, dass das so früh passiert ist, ne? Weil das wäre jetzt so ein Ding gewesen, wenn es lange gedauert hätte, ne? dann wäre es wahrscheinlich für mich irgendwie ein bisschen gefährlicher geworden. So, als das so früh gefallen ist, dachte ich so, ja okay, das ändert jetzt für uns eigentlich nichts am Spiel. Wir müssen jetzt einfach nach vorne spielen, wir müssen Tore schießen.
In der Retrospektive, wenn man draufschaut nach dem Spiel oder jetzt so am Tag nach dem Spiel, habe ich auch immer das Gefühl, wenn wir mal hinten gelegen haben und dann daraus noch ein 1-1 gemacht haben, ist die Stimmungslage immer noch eine andere, als wenn wir jetzt irgendwie 1-0 in Führung gegangen wären. Und das wäre nicht, also die Führung wäre ja verdient gewesen, so gerade im Verlauf der ersten 45 Minuten. Aber so ein Ding kannst du ja gegen dich immer kriegen. Stell dir mal vor, du kriegst so einen Schuss in der 85. Dann ist die Stimmungslage natürlich eine ganz andere, obwohl das Spiel vielleicht genauso gelaufen wäre. Was mich noch interessieren würde, wieso eure Sicht der Dinge war auf die ersten 45 Minuten. Wir haben jetzt ja alle gesagt, das war ein guter Auftritt. Boris, du hast auch gesagt, da war Struktur drin, das würde ich auch hervorheben. Wir sind nicht auseinandergefallen nach dem 0-1. Im Gegenteil, es war eigentlich von der Spielanlage genauso wie in den ersten 10 Minuten vor dem Gegentor. Aber was würdet ihr sagen, hat Borussia wirklich gut gemacht? Weil irgendwie, wenn man sich so die Gazetten anschaut, auch die Rheinische Post schreibt heute, es war kein Rückschlag, dieses 1-1. Was hat denn Borussia gut gemacht, dass man zu dieser Entscheidung oder zu dieser Einschätzung kommen kann?
Aus meiner Sicht war es vor allem diese Einstellung, dieser Wille erstmal, dann natürlich jetzt zum fast dritten Mal, ja gut, jetzt gegen Wolfsburg ist dann Bayer für Janschke in die Startelf gerückt, aber ansonsten hat Borussia jetzt mit der identischen Startelf begonnen, auch das schon wieder ein deutliches Zeichen, die Jungs haben das gut gemacht, die Jungs genießen alle das Vertrauen aktuell. Die haben auch alle ein Selbstvertrauen, das ist unglaublich, wo ich mich frage, wo nimmt denn Joe Skelly, einen Luca Netz und vor allem einen Manu Kone, wo nimmt der das Selbstvertrauen her, dass der hier in der Bundesliga spielt, in seinem dritten Bundesligaspiel und sich denkt, na gut, kommt er erstmal, ich löse die Situation schon spielerisch, das ist einfach bärenstark und dann diese Variabilität, also wir haben geschossen aus der Distanz, wir haben uns versucht, in den Strafraum zu kombinieren, wir hatten Läufe in die Tiefe, also wir hatten alle das gesamte Repertoire dabei und dann, wenn dann mal der Ball verloren wurde vorne, eine unfassbare, ja gerade in den ersten 15 Minuten oder auch in der gesamten ersten Halbzeit, diese Konterabsicherung, also dieses direkte Gegenpressing, was oftmals zu Ballgewinnen direkt wieder in der Stuttgarter Hälfte geführt hat, das war unglaublich gut.
Genau, das im Keim ersticken, ne? Also das war echt Wahnsinn. Also vor allen Dingen Zakaria und Kone und so weiter, was die da in der Mitte gesichert haben immer wieder, das hat echt Spaß gemacht. Das Einzige, was mir halt irgendwie, was man einfach gestern gemerkt hat, war, die Stuttgarter haben sich sehr darauf konzentriert, Embolo aus dem Spiel zu nehmen. So, das hat man sicherlich auch irgendwie, fand ich, so gemerkt. Ne? Also er war sicherlich nicht, also er war bei weitem nicht so zentral, der zentrale Spieler wie gegen Wolfsburg. Was aber auch okay war sozusagen. Nur da merkt man dann uns dann schon an, und das ist sicherlich, bleibt bei uns einfach das größte Manko. Das ist halt jetzt nicht so die Torjäger. Also wir sind jetzt einfach nicht so diese Torjägermannschaft, ne? Ich fand, also erstmal Hofmann super, klar. Der hat auch generell einfach geil gespielt, ne? Also auch wieder viel hinterhergelaufen, einfach immer schön früh angerannt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Stindl trifft aktuell eben halt nicht so sehr, bewegt sich auch, finde ich, nach vorne eben halt nicht so stark, wie er es sonst gemacht hat. Wer mir halt noch sehr, sehr positiv aufgefallen ist gestern, wo ich das Gefühl hatte, der die ganze Zeit wollte wie kein anderer, war Matthias Ginter. Der hat nicht nur die ganzen Schussversuche gehabt, der hat auch vorne noch die Kopfbälle gehabt und so weiter. Bis zum Schluss war der gefühlt immer derjenige, der immer das Tor machen wollte. Und das als Innenverteidiger, das fand ich schon echt sehr stark.
Nur einziger Kritikpunkt bei Ginters Ambitionen, ein Tor zu machen, war der Freistoß, da 2 Minuten vor Schluss. Weil, also wenn ihn schon Ginter schießt, dann doch bitte Vollspann. So wie er es eigentlich auch viel besser kann, aber nicht jetzt aus 17, 18 Metern da den Arango machen wollen. Das kann, das können nicht viele und bei uns leider schon mal gar keiner. Aber ansonsten habe ich auch so betrachtet, Ginter auch generell die Dreierkette in der Innenverteidigung sehr stabil auch einfach, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Wir haben da jetzt auch gestern ein Spiel abgeliefert, was es verdient gehabt hätte, auch zu Null auszugehen. Also da muss einem Jan Sommer dann einfach auch leid tun, ne? weil sonst haben wir da jetzt irgendwie keine großen Fehler gemacht, bis auf natürlich da nach einer halben Stunde, als Koulibaly das Ding erläuft. Und da muss man dann nämlich ehrlich sagen, wenn er das Ding macht, dann wird es natürlich ein ganz anderes Spiel und das hätte dann auch den Knick gegeben. Da müssen wir jetzt am Ende auch vielleicht diese Szene dann so in diese Gesamtbewertung mit reinnehmen, weil ganz ehrlich, durch diese Szene maßgeblich kann ich auch verstehen, weshalb dann Matarazzo hinterher sagt, ja, es geht in Ordnung, ist verdient. Sonst würde ich nämlich sagen, dafür haben sie zu wenig gemacht, aber sie hatten einfach diese Top-Chance und wir hatten jetzt nicht so diese Mega-Chancen und der Kader gibt aktuell für so ein Spiel dann leider nicht diesenjenigen Spieler hervor, der dann so aus halben Chancen Tor macht. Und Stindl in Topform macht das, aber Stindl ist aktuell nicht in dieser Top-Top-Form. Ich fand sogar, Player hat dem Spiel gut getan, der wollte auch.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da wird auch online, prügeln sie sich da ja alle schon drüber. Weil Player, also ich war überhaupt nicht happy mit ihm. So, ich fand zwar, natürlich, er hatte ein, zwei starke Szenen, aber er ist halt wirklich in seinem gegen den Ballspiel eben halt wirklich echt übel gewesen in vielen Situationen. Also da haben sich die Geister ja wirklich sehr geschieden in der Online-Bewertung. Ich war da jetzt nicht so radikal auf der einen noch auf der anderen Seite, aber man hat es auf jeden Fall sehr stark gemerkt.
Ich denke auch, also Schwarz-Weiß ist da vielleicht nicht ganz richtig. Ich glaube auch, dass er dem Spiel gut getan hat, weil man in dem Moment ja ein Tor schießen wollte.
So, genau. Dann geht es mir nicht immer nur um das hier fehlende Gegenpressing, genau, oder so.
Dass er in der einen oder anderen Situation, dann spielt er einen Fehlpass, bleibt stehen und hadert, das ist natürlich genau das, was Adi Hütter nicht sehen will und genau das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben und gerade gesagt haben, dass das hervorragend funktioniert hat. Ball verloren, egal, ich renne hinterher und wenn ich den von dem Spieler nicht bekomme, dann bleibe ich an meinem anderen dran, der gerade 2 Meter neben mir ist, aber lass den nicht 10 Meter weit rennen und ich komme nie wieder hinterher. Absolut, brauchen wir nicht drüber reden. Aber in der Situation ging es ja einzig und allein darum, noch das 2-1 zu schießen. Da war Player der richtige Mann. Und wenn Mavropanos gestern nicht quasi die One-Man-Show beim VfB Stuttgart gewesen wäre und sich da in den Ball noch reinschmeißt, dann wäre es auch wahrscheinlich, dass eine... waren wir wahrscheinlich da am nächsten dran in der Situation, als Player eigentlich Bredlo schon überwunden hat und Mavropanos dann am Ende das 2-1 verhindert. Demnach ist es dann so, wenn in der Situation Mavropanos da nicht reingeht, Player macht das 2-1, dann sagen wir am Ende, ja, hat doch alles richtig gemacht. Player eingewechselt, das 2-1 gemacht und dann können wir über die 1-2 Situation im Gegenpressing hinwegsehen. Natürlich wurde es für das Spiel dann gefährlich in der Situation, weil man merkte, einen Kone, einen Skelly waren langsam platt. Die sind unglaublich viel gelaufen, die haben gekämpft ohne Ende und die waren in der Phase des Spiels einfach langsam, aber sicher am Ende mit ihren Kräften. Und wenn du dann einen Player hast, der in der Rückwärtsbewegung das Spiel nicht mehr mitspielt und einfach so in der Form nicht mehr mitgeht, dann hast du die Situation, die du eben hattest, nämlich zwischen der 75. und 85. Minute, aus meiner Sicht die stärkste Phase des VfB Stuttgart im ganzen Spiel.
Ja, definitiv. Das war die einzige Phase, wo es hätte nochmal kippen können. Also das war so dieses Klassische, wenn da ein Ball mal durchgeht, dann wird es schwierig.
Ja, Führich hatte da ja diesen Abschluss auch, ne, wo er den jetzt nicht so platziert schießen kann. Aber insgesamt... Ja, da kann man natürlich, das ist dann natürlich ein Argument, wo dann die Player-kritische Seite dann natürlich auch ein paar Punkte machen kann, weil natürlich, wenn du von vorne weg dann schon irgendwie hinter Embolo mit Alassane Player einen hast, der quasi im Gegenpressing nicht mehr existent ist, dann hast du da schon mal einen weniger quasi in der Rückwärtsbewegung, dann wird es natürlich schwierig, aber ganz generell würde ich auch sagen, vielleicht kann man es einfach nicht so schwarz oder weiß sehen und Lasso Player für meine Begriffe, er hat sich jetzt nicht empfohlen, in Berlin zu starten, aber sein Auftritt war als Einwechselspieler für diese 30 Minuten mit Nachspielzeit in Ordnung, sagen wir es so.
Ich finde, genau das hat er eigentlich unterstrichen, das stimmt. Also er hat unterstrichen, dass er unter Hütter im Moment kein Startelf-Kandidat ist und er hat unterstrichen, dass man aber, wenn man noch mal für ein bisschen Gefahr sorgen muss, für vorne ein bisschen die Ideen und die Kraft ausgehen, dann ist er jemand, der nochmal reinkommen kann. Und gerade auch natürlich in Spielen, wo es unentschieden steht, wo du gewinnen willst, aber wo du auch zurückliegst, ist er jemand, der nochmal das ein oder andere Törchen machen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, dass man so jemanden hat. Natürlich wird das seinen Ansprüchen irgendwie nicht ganz gerecht, dass er wahrscheinlich oder vielleicht jetzt unser großer Edeljoker wird, weil wenn Thuram zurückkommt, dann wird das für ihn mit Sicherheit nicht einfacher.
Wie seid ihr das 1-1? Also ich fand es ja im Echtsein saugeiles Tor. Es hat richtig Spaß gemacht, das Tor.
War so ein bisschen der Ausgleich für den Sonntagsschuss von Mavropanos, ne? Also wurde mir auch, ging ein bisschen unter, weil das führt dann auch in der Gesamtbetrachtung dazu, weshalb das 1-1 auch wiederum okay ist, weil auch das ja jetzt kein super herausgespieltes Tor war, sondern es war einfach Jonas Hofmann 100% sich selbst den Ball auch wie so ein Bolzplatz-Tor, fand ich. So ein Tor, wo du sagst, wenn dir das früher auf dem Bolzplatz gelungen ist, dann konntest du beruhigt nach Hause gehen. Dann hattest du ein gutes Gefühl.
Das habe ich an so vielen Nachmittagen versucht, das ist mir nie gelungen. Aber wie oft stand ich da und dachte so, wenn ich den jetzt so treffe und der da hinten reinfliegt, ja, die Flugbahn habe ich immer gesehen, aber...
Man hat das sogar meistens ja ohne Gegenstand. Das war auch so ein Ding, was man dann so. Das ist ja so ein Tor,
und
was
ohne du. Ohne Torwart.
Genau. Ohne Torwart, ohne Mitspieler. Auch das konntest du auch, wenn du alleine auf dem Bolzplatz warst, noch irgendwie hinten raus, konntest du noch mal einmal den Ball so hochhalten und dann mal einmal Volley abnehmen.
Am besten aber, auch gerne auch. Gerne auch mit einem Mitspieler und dann so, ja, leg mir den Ball doch mal so vor. So, und das hat dann schon 40 Versuche gebraucht, bis der Ball einmal so kam, dass man theoretisch den Ball hätte treffen können.
Aber ich kann an der Stelle nicht auf das Erling Haaland-Video eingehen, was dieses Wochenende hochging. Also das Ding ist ja wohl wirklich, also wenn das nicht gefaked ist, dann ist dieser Typ einfach nur außerirdisch.
Also ganz ehrlich, das würde ich ja hier im Zirkus Sarasani vielleicht vermuten, aber... Ich finde auch generell dieses Haaland-Gehype, das beschreibt schon mal wieder gut das Problem der Bundesliga. Es gibt einfach keine großen Geschichten. Es gibt ein paar große Personen. Haaland ist der größte, das Versprechen hier, der größte Stürmer, den es aktuell auf der Welt gibt. Der spielt in der Bundesliga und dann wird hier halt mal tagelang wirklich dieses Video durchgekaut und das analysiert von allen möglichen Personen. Das ist schon ein Hammer, ne? Aber gut. Guck dir die 15:30-Konferenz gestern an, Fürth gegen Bochum.
Warte, wie war das noch? Fürth versucht das erste Mal einen Heimsieg in der Bundesliga zu gewinnen.
Ja.
Und schaffen es noch nicht mal gegen Bochum.
Da kommt Anthony Lucida.
Wir sind jetzt im Prinzip, wir haben jetzt so ein bisschen so Stuttgart, würde ich sagen, durchanalysiert, aber können ja vielleicht nochmal so ein bisschen auf unser nächstes Programm schauen, weil Bochum, Fürth sind auch Gegner, die da jetzt in den nächsten Wochen kommen. Jetzt haben wir mit Stuttgart sicherlich einen Punkt geholt, der irgendwie schon gerecht ist. Wir können damit sicherlich besser leben als mit dem einen oder anderen Punktverlust in der vergangenen Saison. Aber, also ich habe jetzt heute Morgen so gedacht, ja, jetzt wäre schon dann ein Dreier in Berlin gut. Hätten wir gestern irgendwie 2-1 noch gewonnen, könnte man nach Berlin fahren und sagen, hier 0-0 mal mitnehmen, ist nach 3 Siegen in Folge auch in Ordnung auswärts. Jetzt wäre es natürlich schon ganz gut, da einen Dreier zu landen, um dann jetzt endlich mal diesen Sprung von Platz 9, 10, 11, wo wir uns aktuell bewegen, nach oben zu schaffen, weil es braucht dafür wahrscheinlich jetzt ja nur einen Sieg, um da dann auch dabei zu bleiben. Wenn wir jetzt aber unentschieden spielen, erneut oder sogar verlieren, dann hängst du erstmal so im Mittelfeld drin.
Ja, das war genau mein Gedanke gestern, auch während des Spiels. Schon, also in der 85., 86., 87. Minute dachte ich mir, also ja, 3 Punkte würden jetzt schon richtig gut tun. Und dann kam Borussia auch nochmal so ein bisschen, so ab der 87. Minute, nachdem vorher die 10 Minuten ja fast eher dem VfB gehörten, muss man sagen, gehörte ab der 87. Minute das Spiel wieder Borussia. Und man hatte die Chance in den letzten Minuten dann vielleicht nochmal nachzulegen. Der Freistoß von Ginter, den wir eben schon angesprochen hatten, die allerletzte Szene von Embolo, wo man auch vielleicht mal ein bisschen mit das Quäntchen Glück haben muss, dass der Ball reinspringt. Oder der Rückpass von Mavropanos, wo einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Glück dabei sein muss und Bredlo vielleicht noch einen Meter weiter links steht und dann rutscht der auf einmal durch. Da ist mir aber bewusst geworden in der Situation, und da habe ich mal heute die große Statistik, ich habe mal groß recherchiert heute. Ich dachte, es ist schon ganz schön lange her, dass Borussia ein Spiel, das so zur 85., 86. Minute unentschieden steht, wirklich in der Crunch-Time kurz vor Schluss noch gewonnen hat. Da bin ich dann einmal mal durchgegangen und habe überlegt, wann war es denn das letzte Mal? Und ich bin natürlich fündig geworden und frage euch beiden jetzt mal, wann haben wir das letzte Mal ab der 87. Minute, also nach der 87. das spielentscheidende Siegtor geschossen, wo es vorher unentschieden stand?
Ich würde einfach mal AS Rom in Topf werfen, November 19.
Das war das vorletzte Mal tatsächlich.
Wir reden inklusive Europapokal.
Inklusive Europapokal, AS Rom war das vorletzte Mal, absolut richtig.
War Bayern danach?
Bayern war 3 Wochen später, genau. Also das letzte Mal war Rami Benzibaini, Elfmeter gegen den FC Bayern, 2-1. Und das Irre ist, das hat meine großen Statistikausgrabung, im ersten Halbjahr unter Marco Rose ist uns das dreimal passiert. Einmal 87. Minute gegen Fortuna Düsseldorf, Thüram mit dem entscheidenden 2-1. Eben gegen AS Rom 2-1, Thüram ebenfalls. Und dann gegen die Bayern 2-1 gewonnen. In drei Heimspielen im ersten Halbjahr unter Marco Rose ist uns das dreimal passiert, dass wir ab der 87. noch das spielentscheidende Tor geschossen haben.
Aber da wisst ihr noch, das wurde damals ja auch noch so thematisiert. Da haben ja alle davon geredet, dass die Mannschaft so mental stark wäre unter Marco Rose. Das war ja damals genau die Message, die dann aber dann plötzlich ja komplett ins Gegenteil umgekippt ist. Also
Und dann habe ich nämlich nochmal weitergeschaut und geschaut, ob das, also statistisch gesehen, vielleicht ein Ausreißer nach oben war dieses halbe Jahr. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ja, es war ein Ausreißer nach oben. Weil... Also wenn ihr das jetzt wisst, das viertletzte Mal, also vor Düsseldorf, Bayern und Rom, wann haben wir da das letzte Mal in der 90. Minute, in der Nachspielzeit sogar dann, das spielentscheidende 2-1 war es in dem Fall geschossen? Das ist schon verdammt lange her und ich muss ganz ehrlich zugeben.
War es noch unter Hacking? War es noch unter Hacking?
Ein Spiel, das aus meinem Gedächtnis schon fast verschwunden war, weil ich an dem Tag umgezogen bin. Es war am Samstag, den 30. September 2017.
Gegen Hannover?
Gegen Hannover, ja.
2-1, 94. Hazard-Elfmeter.
Absolut richtig.
Ja, okay, ihr seid in der aktuellen Zeit. Ich hätte euch das in den 90ern erklären können.
Also das Spiel kann ich mich gut erinnern. Habe ich zu Hause geguckt, war relativ belangloser Samstagnachmittag. Also sehr, sehr wichtiger Sieg damals, weil der Saisonstart war so lala. Aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass es danach dann jetzt in dieser langen Zeit gar nicht mehr so ein Sieg gab. Also das ist ja wirklich extrem.
Quasi eine zweijährige Durststrecke, bis das eben gegen Düsseldorf das nächste Mal passiert ist, dieser Last-Minute-Sieg. Und dann ist es uns eben im November und Dezember nochmal gelungen und jetzt haben wir bald wieder eine zweijährige Durststrecke. Also mein Gefühl von gestern Abend trübte mich nicht. Es wird langsam mal wieder Zeit, dass wir so ein 1-1 vielleicht auch mal in der letzten Minute noch für uns entscheiden.
Ich weiß übrigens, dass wir damals in dieser Hinrunde und der ersten Hinrunde unter Rose sogar noch gesagt haben, hoffen wir, dass jetzt unser Glück nicht aufgebraucht ist für den Rest der Saison. Und jetzt sind wir schon in der überübernächsten Saison. Also es wäre mal wieder an der Zeit. Und ich hätte Bock, in Berlin im Olympiastadion, wenn wir da im Stadion sind, damit anzufangen. Also das, ich meine, ich nehme auch ein lockeres 2-3-0, ne? Aber so ein Last-Minute-Sieg im Stadion habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr miterlebt.
Ich war gegen Düsseldorf das letzte Mal da.
Es ist halt echt krass, was das für eine Mentalitätssache ist. Ne? Wie du es als... Es gibt halt einfach, das merkt man ja schon ganz stark, eben halt Mannschaften, die in der Lage sind, wirklich auf den letzten Metern nochmal einfach diesen einen Schub sich zu geben und dann nochmal eben halt das Glück auch herauszufordern. Und das hat man ja damals, das war ja genau das, was man damals gemerkt hat, so in dieser Mannschaft. Da war so auf den letzten Metern so dieses so, egal, wir wollen das jetzt noch rumreißen. Weil das Düsseldorf-Spiel, das war ja wirklich so ein Spiel, wo wir alle noch dachten so, boah, schrecklich.
Die erste Halbzeit, die erste Halbzeit war eine absolute Vollkatastrophe. Das war
doch drei Tage nach Wolfsberg,
ja.
Nach dem 0-4.
Genau. Ja, also es wird auf jeden Fall Zeit, dass das mal wieder passiert und ich bin bereit.
Wie ist denn so eure Gefühlslage jetzt vor Hertha? Weil also ich hatte gestern auch mit einem Hertha-Fan Kontakt. Und ich habe ihm so gesagt, also ehrlicherweise, ich glaube jetzt nicht, dass ihr jetzt durch den Sieg in Frankfurt da eine ganz andere Mannschaft seid. Und dementsprechend war ich fast dann schon in der Nachbetrachtung gar nicht mal so unhappy, dass die Hertha da gewonnen hat. Weil gefühlt, ich glaube, das minimiert die Siegwahrscheinlichkeit gegen uns. Weil die Mannschaft ist halt sehr, sehr fragil. Und ich glaube, wir sind jetzt aktuell so gerade ja zum zweiten, dritten Mal dann auch, wie du gesagt hast, Fabian, ohne nennenswerte Wechsel oder jetzt sogar gar keine Wechsel in der Startaufstellung. Ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt schon so ein bisschen mehr Zug drin haben, ein bisschen mehr Automatismen greifen. Und ich glaube, das hilft natürlich gerade gegen so eine fragile Truppe wie Hertha, wo ja sich auch vieles verändert hat im Sommer, wo viele Leute weg sind, die eigentlich keine offensiven Außenspieler haben. Also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
Ja, ich habe auch ein ganz gutes Gefühl, weil die Hertha hat gestern gewonnen, aber die Eintracht hat natürlich auch enorm viele Spieler, die irgendwo um den Globus verteilt jetzt in der Länderspielpause gespielt haben. Einen Rustic, der da irgendwo nach Australien gereist ist oder irgendwo in Asien rumgetingelt ist. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Du hast als Eintracht Frankfurt da einfach auch, die haben, glaube ich, enorm viele Spieler gehabt, die jetzt gespielt haben. Das merkt man dann natürlich auch schon immer so einer Mannschaft an. Und ja, ich glaube, das war für die Eintracht jetzt einfach ein unglücklicher Zeitpunkt, um gegen Hertha zu spielen. Und ich sehe Hertha überhaupt nicht als so gefestigt an und gehe da durchaus mit dir mit, dass das für uns eigentlich nur gut sein kann, wenn Hertha jetzt gerade sich so ein bisschen in sicherem Fahrwasser wähnt, aufgrund dieser 3 Siege gegen Bochum, wo sie nicht wissen, warum sie eigentlich gewonnen haben, gegen Fürth und jetzt eben bei einer kaputten Eintracht. Da muss man schon sagen, gut, dass die jetzt diese 9 Punkte haben, dass die so ein bisschen ruhiger aufgestellt sind. Aber ich glaube, wenn wir den gleichen Fußball spielen wie gestern, wenn die Jungs da an die Leistung anknüpfen können, ein bisschen das Quäntchen Glück mehr haben, vielleicht etwas früher mal das 1-0 machen und in Führung gehen, ich glaube, dann ist unsere Mannschaft im Moment auf einem Niveau, wo sie dann so ein Spiel in Berlin auch nach Hause bringen kann.
Ich glaube einfach, der Serda ist halt sehr, sehr stark. Das muss man ganz klar sagen. Ohne Serda läuft bei Hertha gefühlt nichts so. Aber grundsätzlich gebe ich euch da vollkommen recht. Also normalerweise müssen wir, ist das ganz ein absoluter Pflicht-Auswärtssieg. So, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Weil Hertha ist, wie gesagt, die sind noch lange nicht gefestigt. Auch wenn man das Gefühl hat, dass der Dardai jetzt vielleicht jetzt langsam ein bisschen Gefühl für die Mannschaft bekommt wieder. Aber das ist aus meiner Sicht, wenn wir da jetzt eben halt sauber auftreten, vor allen Dingen auch jetzt, es kann ja schon sein, dass ein Ben Sebaini wieder dabei ist. Vielleicht wird ein Thuram das erste Mal wieder auf der Ersatzbank sein. So, könnte sogar auch sein. Also da sollte auf jeden Fall was möglich sein. Aber ich glaube halt auch, das entscheidende Thema ist halt einfach Torgefährlichkeit. Ne? Also weil da mache ich mir bei uns weiterhin die größten Sorgen, dass wir da einfach zu wenig vorne.
Wenn wir es schaffen, von den 31 Torschüssen von gestern etwas mehr als 8 nur aufs Tor zu bringen, sondern vielleicht mal 15, ich glaube, dann ist die Torgefahr fast egal, dann rutscht irgendwann rutscht einer durch. Und das Wichtige ist einfach, in dieser Frequenz weiter aufs Tor zu schießen, es weiter zu probieren und dann gehen irgendwann von 31 Torschüssen auch mal mehr als 8 auf das gegnerische Tor und dann fallen die Tore auch.
Aus einer halben Chance ein Tor machen, ne? Also darauf wird es ankommen, gerade so in so einem Auswärtsspiel, wo du jetzt grundsätzlich auch mal nicht davon ausgehen musst, dass du da wieder 31 Torschüsse oder Torschüsschen kreierst, ne? Also ich glaube, auch nach Hertha lässt sich erst wirklich dieses 1-1 gegen Stuttgart bewerten. Also wenn wir bei Hertha gewinnen, haben wir wieder 4 Punkte gemacht aus der Länderspielpause raus, hätten dann 10 aus 4. Damit kannst du ja super agieren. Hast dann ein Pokalspiel gegen Bayern, wo du nur gewinnen kannst. Und dann geht es allerdings natürlich genauso weiter. Also diese Wochen werden wir jetzt noch quasi den gesamten November durch haben. Ne? Also danach Bochum, Mainz auswärts, Fürth zu Hause, dazwischen nochmal Länderspielpause, Köln auswärts. Also jetzt geht es darum, hier den Grundstein zu legen. Also wenn wir jetzt einen schlechten November erleben, ist die Saison, glaube ich, nur noch schwer zu retten. Also das ist eine große Gefahr, aber ich glaube, es ist auch eine große Chance, muss man auch mal so klar sagen.
Also nur eben halt, ich glaube, das ist ja das, was wir, glaube ich, jetzt seit Beginn der Aufnahme jetzt heute sagen, ist halt ganz klar, wir haben alle, glaube ich, gerade das Gefühl, dass da eine saubere Mannschaft steht. Ne? Also dass da wirklich, das ist, am Anfang der Saison war ich mir da schon echt sehr, sehr unsicher. Und jetzt mittlerweile hat man da wirklich das Gefühl, mit einem starken Zakaria in der Mitte, mit einem Kone drumherum, dann die Außen, die Innenverteidigung scheint sich echt aktuell wieder sauber gefangen zu haben, einen jetzt immer stärker werdenden Hofmann und dann eben halt einen sehr, sehr guten auch Embolo da vorne drin, dann, wie gesagt, habe ich auch kein so großes Problem damit, wenn eben halt ein Lars Stindl aktuell jetzt nicht in der Topform ist. Da können wir uns auch leisten, dass ein Neuhaus noch immer nicht in Form ist, sogar ein Kramer verletzt ist sozusagen. Das ist schon wirklich aktuell, macht das auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck. Deshalb eigentlich gute Voraussetzungen dafür, an diese sehr, sehr entscheidenden Spiele jetzt mit sehr viel Gier ranzugehen, damit man hier wirklich so viele Punkte wie nur möglich holt. Und idealerweise haben wir einiges wieder gut zu machen gegen den RFC. Ich glaube, da freut sich der ganze Verein jetzt schon drauf. Aber eben halt auch so Spiele wie gegen Fürth und gegen Bochum eben halt, die muss man einfach jetzt gewinnen. Punkt. Und da ist mir der Pokal dann im Endeffekt egal.
Ja, würde ich auch, also ganz ehrlich, lieber scheide ich aus und komme damit ohne Niederlage durch den Rest Oktober und durch den November und mit sehr vielen Siegen. Also ich will ja jetzt gar nicht hier populistisch sagen, eigentlich musst du jedes Spiel gewinnen, aber wenn man ehrlich ist, Also viele Unentschieden sollten wir uns da nicht erlauben, so blöd das klingt. Und so blöd das vielleicht auch für Außenstehende klingen mag, weil wir jetzt aktuell nur im Mittelfeld stehen. Aber ganz ehrlich, wir brauchen auch da eine etwas offensivere und optimistischere Grundhaltung rund um den ganzen Verein. Wir fahren zu Hertha, das ist ein Trümmerhaufen, das ist eigentlich der HSV in ein bisschen Big City mäßig und in einer schlechteren Liga mit Bochum, Fürth, Bielefeld, da kannst du eigentlich nicht absteigen. So, aber ehrlicherweise sind wir da fast sogar ein bisschen zu zaghaft, was solche Spiele betrifft. Da müssen wir ran, da brauchen wir auch ein anderes Mindset, finde ich, so ein bisschen.
Und die Spieler sind diejenigen, die damit anfangen sollten, müssen. Und ich glaube, wenn die so auftreten wie in Wolfsburg, wie gestern, dann haben sie dieses andere Mindset und dann fahren sie nach Berlin und wissen, da gewinnen wir. Und ich glaube, dann gewinnen wir auch.
In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir doch eigentlich diese Woche schon durchanalysiert und hoffen natürlich dann auf ein gutes Spiel in Berlin. Wir sind natürlich am Start, unser zweites Berlin-Heimspiel in dieser Saison. Beides wieder in der Hinrunde diesmal. Und ja, dann melden wir uns wieder. Dann sind wir auch wieder hier in absolut voller Stärke, weil auch Dobby bis dahin seine Erkältung, der kränkelt so ein bisschen, weil er bis dahin das alles auskuriert hat. Er hat ja jetzt auch Motivation, denn auch er hat natürlich ein Ticket und wird da am Samstag dabei sein. Also bis dahin muss er gesund werden. Von daher danach Dobby auch wieder hier am Start. Wir schicken die besten Genesungswünsche raus an dieser Stelle. Jo, ich würde sagen, Boris, Fabian, dann haben wir es für diese Woche und melden uns dann nach dem Auswärtssieg in Berlin.
Perfekt.
Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Ciao. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.